Einer der führenden Männer des jüdischen Volkes, ein Pharisäer namens Nikodemus, suchte Jesus einmal bei Nacht auf. Rabbi, sagte er zu ihm, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat. Denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus entgegne, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal neu geboren werden? Fragte Nikodemus. Er kann doch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Jesus erwiderte, ich sage dir eins. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Neugeboren. Habt ihr vor kurzem ein Neugeborenes gesehen? Einige haben das. Er nickt. Genau, an euch habe ich gedacht. Ein Kind hat angeblich, ich sehe das nie, etwas von seinen Eltern. Scheint es etwas vom Vater und scheint es etwas von der Mutter. Ich sehe das aber nicht. Aber andere sehen das, oh, das ist die Mutter, das ist der Vater. Ich sehe das nicht. Und gleich, das Neugeborene ist ein neues Geschöpf, etwas völlig Neues. Auch wenn es irgendwie der Mutter oder dem Vater gleicht. Wenn ich so ein kleines Kind sehe, so ein Neugeborenes, dann staune ich immer. Ich finde das gewaltig. So ein neues Leben. Unglaublich. Einfach genial. Gott ist genial, oder? Wenn man das sieht und erlebt, das ist Wahnsinn. Nun, der Nikodemus, wir haben die Geschichte vorgelesen, ein Pharisäer, ein Vorsteher der Juden, ein mega frommer im positiven Sinn, ein geistlicher Führer vom Volk Israel, kommt zu Jesus. Wir lesen übrigens noch öfters von dem Nikodemus. In Johannes 7 zum Beispiel ist er beim Hohen Rat und setzt sich ein, dass Jesus nicht ohne Gerichtsverhandlung einfach verurteilt wird. Also er hat starkes Interesse an Jesus gehabt. Später hat er sich für ihn eingesetzt. Oder in Johannes 19 kommt der Nikodemus mit einer Ölmischung und hilft Jesus zu beerdigen, einzusalben, einzubalsamieren, wie man das damals gemacht hat. Also scheinbar hat er zum Glauben an Jesus gefunden. Er ist bei der Beerdigung sogar dabei gewesen von Jesus. Und in Johannes 12 lesen wir von einer Gruppe Oberschicht, die zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und ich vermute, dass der Nikodemus dort auch schon dabei war. Aber so weit sind wir noch nicht. Der Nikodemus kommt zum Jesus, er will ihn kennenlernen. Und er geht zur Nacht zu Jesus. Und in der Nacht zu Jesus gehen ist nichts Außergewöhnliches, das hat nichts mit peinlich berührt sein zu tun oder so. Die Pharisäer haben es geliebt, zur Nacht zu diskutieren. Das war einfach der Grund. Zur Nacht haben wir diskutiert. Es war wahrscheinlich dann auch schön kühl gewesen. Wir können das gut nachvollziehen, oder? Jetzt, wo es so warm ist. Und ich muss auch sagen, die besten Gespräche habe ich in später Abendstunden. Eigentlich dann, wenn ich schon lange ins Bett gehöre. Dann habe ich die interessantesten Diskussionen. Und Nikodemus sagt zu Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, den Gott gesandt hat, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Und jetzt gibt Jesus eine seltsame Antwort. Ich sage dir, wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Jesus ist mehr als ein Lehrer. Jesus ist der Messias, Gottes Sohn. Er ist Menschensohn, wie er später auch noch genannt wird. Und Jesus durchschaut den Nikodemus. Er sieht, was er wirklich will. Und darum geht er auf die Frage, wenn du ins Reich Gottes kommen willst, dann musst du neu geboren werden. Der Nikodemus geht auf Jesus ein und sagt, wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden? Und Jesus sagt, ich sage dir eines, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes kommen. Was bedeutet Wasser und Geist? Nun, in Israel, im Judentum, hat das Wasser eine reinigende Wirkung gehabt. Also wir ganz verschiedene rituelle Reinigungen gehabt, um rein zu werden vor Gott. Und Jesus sagt ja nichts anderes, wenn du ins Reich Gottes kommst, musst du rein werden von deiner Schuld, von deinen Sünden. Die müssen abgewaschen werden. Und aus Geist geboren werden bedeutet, innerlich ein neuer Mensch werden. Er spielt auf sich an. Du musst mich in dein Leben einladen, dass ich dich von innen her erneuern kann. Durch den Heiligen Geist. Wenn Jesus unser Erlöser ist, dann kommt der Heilige Geist in unser Leben und wir sind etwas ganz Neues. Wie das neugeborene Kind, das ich am Anfang erwähnt habe. Wir sind neue Menschen. Das Äußere, mein Körper, das ist immer noch der gleiche, oder? Meine Seele mit ihren Erfahrungen und Eindrücken und Erlebnissen ist immer noch die gleiche. Aber mein Geist wird erneuert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist kommt in mein Leben, nimmt Wohnung und macht aus mir einen neuen Mensch. Neugeboren. Und wenn es in der Bibel heisst, werdet voll Heiligen Geist, dann müssen wir nicht mehr Geist kriegen, sondern dann müssen wir unser Leben ganz ihm zur Verfügung stellen. Dass der Heilige Geist all unsere Bereiche kann einnehmen, kann bestimmen, kann führen und leiten. So werden wir voll Heilige Geist. Und der Heilige Geist von da unsere Seele zu verändern, die negativen Erlebnisse und Prägungen zu verändern, heil zu machen. Und einige von uns haben auch körperliche Heilung und Veränderungen erlebt. Der Heilige Geist nimmt sogar auf unseren Körper Einfluss. Deine Wiedergeburt und die daraus resultierende Veränderung können wir nicht durch menschliche Anstrengungen machen. Es ist der Heilige Geist, der in uns wirken muss, der uns umgestalten und verändern muss. Der Heilige Geist schenkt beides. Er schenkt die Reinigung von aller Schuld und Sünde. Und er schenkt das neue Leben, die Veränderung von innen nach außen. Kommen wir nochmals zurück zu dem Neugeborenen vom Anfang an. Bei einer Geburt entsteht ein absolut neuer Mensch. Das Kind mag zwar Gen haben von seinen Eltern, und doch ist es etwas Einzigartiges. Und du bist auch etwas Einzigartiges als Kind Gottes. Niemand ist gleich da drin. Jeder ist ein einzigartiges Geschöpf von Gott. Ein neuer Mensch. Ich möchte euch aus dem Hesekiel Kapitel 36 vorlesen. Da wird das ganz schön beschrieben. Das heißt, dort sprenge ich euch mit reinem Wasser und wasche den ganzen Schmutz ab. Das ist der Bereich vom Wasser. Durch den Umgang mit euren Götzen an euch haftet. Und dann heißt es, ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und schenke euch ein Herz, das lebt. Ich erfülle euch mit meinem Geist und mache aus euch Menschen, die nach meinen Ordnungen leben, die auf meine Gebote achten und sie befolgen. Das ist Geist erfülltes Leben. Ein neues Herz von Jesus, das uns dazu führt, dass wir Gottes Gebot, Gottes Weisungen achten und befolgen. Also wenn du mal einen Kurzcheck willst machen, ob du geisterfüllt lebst, dann musst du nur einmal schauen, lebe ich nach Gottes Weisungen. Oder nehme ich mir einfach die Freiheit aus und sage, interessiert mich nicht, was Gott sagt, ich mache, was ich will. Ich finde, Martin Luther hat eine ganz schöne Anekdote. Ich weiß nicht, wer das aufgeschrieben hat, wahrscheinlich er selber. Er war angeblich am Studieren in Wittenberg, in seinem Stübli oben. Und der Teufel schleicht durch die Stadt und schaut, wer er versuchen kann. Und er kommt beim Haus vom Luther vorbei, oder dort, wo der Luther war, klopft an die Tür und ruft laut: Wohnt hier der Dr. Martinus Luther? Und Luther hat die Stimme vom Teufel gehört, springt zum Fenster, reißt die Läden auf und ruft ab: Nein, der Martin Luther, er ist längst gestorben. Hier wohnt Jesus Christus. Ist das deine Identität? Mein alter Mensch, mein alter Geist ist gestorben. Und das erleben wir bei der Taufe. Wir sind auferstanden zu einem neuen Mensch. Und unsere eigentliche Identität ist Jesus Christus. Er lebt in uns. Er wirkt in uns. Er durchdringt uns. Er verändert uns. Und wenn wir zu Jesus kommen und seine Stelle von der Tod in Anspruch nehmen, ihn einladen in unser Leben, dann sind wir ganz neue Menschen. Und jetzt müssen wir anfangen und lernen, in dem neuen Sein innen zu leben. Weil wir können immer noch leben wie vorher. Es ist ein Lernen, in dem neuen Sein innen zu leben. Ein Neugeborenes ist ja auch nicht schon entwickelt. Das muss lernen, leben. Am Anfang ist es völlig abhängig von Gott und von seinen Eltern. Es wird gerade sterben innerhalb von ein paar Tagen. Und für das neue Leben gibt uns Gott Ressourcen, eine Ausrüstung. Ich möchte nur auf zwei Sachen eingehen. Das eine ist, Gott schenkt uns seine Liebe in unser Leben hinein. Ich möchte das vorlesen aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Bist du dir bewusst, in dir lebt Gottes Liebe? Das ist unglaublich. Lebst du aus dieser Ressource? Du kannst den Streit schlichten. Du hast Gottes Liebe. Du musst nicht warten, bis der andere kommt. Vielleicht hat er Gottes Liebe nicht. Aber du hast sie. Eine unglaubliche Ressource. Und eine zweite Ressource, davon lesen wir in 1. Petrus 1, 3 bis 5, ist eine lebendige Hoffnung. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung. Und jetzt hören wir mal, was die Hoffnung ist. Die Aussicht auf ein unvergängliches und makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Dein Leben mag noch so den Bach abgehen. Du hast eine absolut sichere Hoffnung auf die Herrlichkeit bei Jesus. Und in dieser Welt erreichen wir das noch nicht. Das kommt erst noch. Und manchmal heisst es einfach auf die Zähne bissen und durch. Oder? Es gibt Situationen, wo man einfach auf die Zähne bissen und durch. Und einfach Gott vertrauen. Es gibt nichts anderes. Aber wir haben eine wahnsinnig tolle Hoffnung. Und die Hoffnung motiviert mich. Auf die Zähne bissen und durch. Es kommt gut. Was auch immer kommt. Mit dieser Ausrüstung können wir in der göttlichen Erkenntnis wachsen. Wir können notis noch lernen, der alte Mensch, das Kranke, das Krankhafte abzulegen und den neuen Mensch anzulegen. Christus in uns. Um das geht es. Mehr so leben, wie Jesus leben würde, wenn er an unserer Stelle wäre. Die Bibel sagt in 2. Korinther 3, 18: Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gott macht es in uns, wenn wir Jesus fokussieren. Checken wir das, wir müssen es nicht selber erkrampfen, aber wir müssen Jesus im Fokus haben. Wenn ich fokussiert bin, ich will ein besserer Mensch werden, dann gibt es einen riesen Krampf. Wenn ich aber Jesus im Blick richtig nehme und sage, Jesus, du bist mein Herr, wirk du, ich vertraue dir. Dann fängt sich an, etwas zu verändern, durch den Heiligen Geist, wie er uns lebt. Und darum haben wir in unseren Predigten, wir sind immer Jesus zentriert in unseren Predigten. Weil Jesus macht es. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, die Verwandlung dauert das ganze Leben lang. Wir kommen nie ans Ziel, solange wir auf der Erde sind. Wir bleiben Lernende, wir sind nie perfekt. Wir sollen uns durch den Heiligen Geist führen und leiten lassen. Nicht aus eigener Anstrengung. Weißt du, ich sehe manchmal Christen, die probieren es selber. Die wollen selber bessere Menschen werden. Und es gibt einen riesen Knorz und die Leute sind frustriert und sagen, ich scheitere immer, ich versage immer. Es ist nur frustrierend. Christsein funktioniert nicht. Ich glaube, es ist, weil sie es selber machen und nicht Jesus machen lassen, wie sie Jesus vorschreiben, wie schnell ihre Fortschritte sollten sein in ihrem Glaubensleben. Aber Jesus geht vielleicht einen Umweg mit dir. Jesus hat vielleicht andere Pläne. Jesus möchte dich erneuern durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich möchte dich fragen, bist du noch auf dem Weg mit Jesus? Bist du auf dem Weg mit der Erneuerung? Oder gewisse haben mal einen guten Start hergelegt, haben mit Jesus angefangen, haben ihr das Leben Jesus zur Verfügung gestellt und dann haben sie mehr und mehr angefangen, all die Bereiche wieder zurückzunehmen. Ich bestimme über mein Geld, ich bestimme über meine Familie, ich bestimme, über wen ich ärgerlich bin oder nicht ärgerlich bin. Ich bestimme ich. Ich bestimme, wenn ich nachtragend bin und so weiter. Aber es ist gerade die Sünde von uns Menschen, die uns von Gott trennt, wo sagt, ich bestimme. Das ist gerade unser Problem. Wer so lebt, lebt nicht wiedergeboren. Er lebt nicht aus dieser Neuschöpfung heraus, aus dieser Kraft vom Heiligen Geist. Und da möchte ich euch einladen, lebt aus der Kraft vom Heiligen Geist, lebt in Jesus, lasst ihn Herr sein von eurem Leben. In allen Bereichen. Und ich weiß, manchmal fordert er uns raus. Der Glaube wird getestet. Aber am Schluss hat er nur gute Absichten. Christi ohne den Heiligen Geist ist erbärmlich und kraftlos. Es ist letztlich Heuchelei. Christsein ist Leben durch den Heiligen Geist. Aus der Kraft von ihm. Wenn du die Kraft Gottes erfahren willst, dann musst du neu geboren werden und in dieser neuen Identität anfangen zu leben. Das ist ein Einüben. Ein Praktizieren. Von ganz simplen Sachen. Wie ich vergib im anderen. Ich bin bereit dazu. Ich liebe den anderen. Ich glaube, Gott stellt uns auf die Menschen und lehrt uns ganz Leben lang zu lieben. Darum hast du so tolle Geschwister, die nicht immer liebenswert sind. Und am engsten wird es in der Kleingruppe. Dort lernen wir lieben. Und in der Familie. Dort lernen wir lieben. Aber wie kann das geschehen? Fragte Nikodemus. Du als Lehrer Israel weißt das nicht, entgegnete Jesus. Ich will dir etwas sagen. Wir reden von Dingen, die wir kennen. Das, was wir bezeugen, haben wir gesehen. Wir bezeugen es, aber ihr nehmt es nicht an. Und da ihr mir nicht einmal glaubt, wenn ich über die irdischen Dinge zu euch rede, wie werdet ihr mir dann glauben können, wenn ich über die himmlischen Dinge zu euch rede? Es ist doch noch nie jemand in den Himmel hinaufgestiegen. Der Einzige, der dort war, ist der, der aus dem Himmel herabgekommen ist, der Menschensohn. Und wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Nikodemus fragt, wie kann das passieren? Nun, die Wiedergeburt ist durch den Glauben an Jesus möglich. Das ist der einzige Weg. Im Text steht vom Menschensohn, das kommt im Daniel Kapitel 4 vor, der Menschensohn, der dort dargestellt wird, ist der, der alle Macht hat über alle Nationen und Völker. Und von Jesus heisst es, er hat alle Macht im Himmel und auf der Erde. Also Jesus ist der Menschensohn, ist der Messias. Und jetzt kommen wir zu dieser erhöhten Schlange bei Mose. Ich lese dazu aus 4. Mose 21 ein paar Vers. Und sie, die Israeliten, beklagten sich bei Gott und bei Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten weggeführt, damit wir in der Wüste sterben? Hier gibt es weder Brot noch Wasser und dieses elende Manna hängt uns zum Hals heraus. Da schickte der Herr zur Strafe giftige Schlangen unter das Volk. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Die Leute kamen zu Mose und sagten, es war nicht recht, dass wir uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt haben. Leg doch beim Herrn ein Wort für uns ein, damit er uns von diesen Schlangen befreit. Mose betete für das Volk. Und der Herr sagte zu ihm, fertige eine Schlange an und befestige sie oben an einer Stange. Wer gebissen wird, soll dieses Bild ansehen, dann wird er nicht sterben. Mose machte eine Schlange aus Bronze und befestigte sie an einer Stange. Wer gebissen wurde und auf die Schlange sah, blieb am Leben. Und jetzt heißt es, Jesus hat wie die bronzene Schlange müssen erhöht werden. Das redet davon, er musste ans Kreuz geschlagen werden. Dort ist er erhöht gegangen. Und diejenigen, die mit Mose gelebt haben, haben müssen an die erhöhte Schlange als Antiserum glauben. Das braucht jetzt einiges an Glauben. Oder welcher vernünftige Mensch glaubt an irgendeine komische Schlange aus Bronze, die man auf einen Stecker gesteckt hat, dass das hilft, wenn mich eine Schlange bisst? Das ist wieder alle Vernunft. Du willst ein Antiserum, du rennst zum Medizinmann oder zum Arzt oder ich weiß nicht was und denkst, der kann dir helfen. Und die Israeliten haben ihren Blick müssen zu dieser Schlange wenden und auf die Schlange schauen und vertrauen, dass die Schlange hilft bei dem giftigen Schlangenbiss. Und genauso, wer an Kreuzigten glaubt, und die Bibel sagt, oder ein Kreuzigter, das ist für die einen eine Dummheit und für die anderen, kommt mir gerade nicht in den Sinn, eine Torheit und irgendetwas. Es ist eine Dummheit. Es leuchtet nicht ein, wieso soll den Kreuzigten helfen? Wenn du wiedergeboren willst, es hilft nur eins, glaub an den Jesus, der am Kreuz gestorben ist und wieder auferstanden ist. Abschließend erklärt Jesus im Nikodemus, und damit schließe ich lese nur noch den Text vor. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht geglaubt hat, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen, Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht. Er tritt nicht ins Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer sich jedoch bei dem, was er tut, nach der Wahrheit richtet, der tritt ins Licht und es wird offenbar, dass sein Tun in Gott gegründet ist. Die Verse, die wir heute angeschaut haben, sind aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, Vers 1 bis 21.